Wolfgang.
Thomas.
Wie ist es?
Grüß dich.
Na du? Du, ich möchte ja gar nicht, wir haben ja auch gar keine politische Aufgabe. Aber ich möchte, und das hat Jonas mir eben noch geschickt, möchte ich trotzdem noch einen kleinen Tweet von Mickey Beisenherz vorlesen. Und der hat getwittert: Meine Tochter und ihre Freundin haben gestern vorm Haus einen kleinen Stand aufgemacht, an dem sie für 50 Cent Saft verkauft haben. Seitdem sie zusätzlich Schnelltests anbieten, haben sie schon 48.000 Euro gemacht. Das ist schön.
Aber, ja. Großartige Idee.
Wusste ich, dass es dein Humor, dass es deinen Humor trifft.
Ja.
Hey. Wir wollen nicht politisch werden, aber sprießen ganz schön viele Schnellteststationen in Deutschland aus dem Boden, oder?
Ja, ich habe mich auch damit auseinandergesetzt. Das ist ja ganz interessant. Im Endeffekt musst du ja nur ein Gewerbe haben. Oder zumindest ist es in Baden-Württemberg bzw. Stuttgart so, dass du einfach nur ein Gewerbe brauchst, um diese Schnelltests zu bestätigen.
Ja, also so einfach ist es nicht. Du musst schon noch ein einstündiges Online-Seminar bei den Johannitern absolvieren und eine Skizze des Grundrisses deiner Teststation dorthin schicken. Und dann kannst du Schnelltests anbieten.
Eine große Hürde.
Ja. Ich habe mir überlegt, sollten wir nicht, wir sind ja eigentlich wirtschaftlich interessierte Kerle und ja, du hast noch den einen Kumpel da in Holland. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber den holen wir ins Boot und dann überall.
Hey. Wenn das mit dem Podcast nicht mehr läuft, dann machen wir Corona-Tests.
Was heißt, wenn das mit dem Podcast nicht mehr läuft, Wolfo? Also entweder karst du die Schubkarren an Geld an mir vorbei an diesem Podcast, zumindest an dem Format, wo ich dabei bin, oder wir verdienen hier nichts.
True.
Ja. Auf dem Weg von meiner Wohnung zu meiner Praxis fahre ich an 5 Teststationen vorbei. Ich wohne nicht in Berlin-Prenzlauer Berg, sondern ich wohne in Darmstadt und meine Praxis ist Mühltal-Odenwald. Ich fahre quasi in den Wald und mein Weg mit der Vespa sind 7 Minuten, bis ich bei mir in der Praxis bin. Und ich fahre an 5 Teststationen vorbei. Eine befindet sich in einer Holzhütte im Wald. Wirklich, kein Scheiß. Hey. Das ist Wahnsinn. Bist du getestet, Wolfgang?
Aktuell nicht, aber ich habe mich schon mal getestet.
Auch auf Corona?
Ja. Trainingspartner und ein Freund von mir ist in Urlaub gefahren oder längeres Wochenende im Bayerischen Wald und hat mehrere Folgen von unserem Training- und Therapie-Talk T3AC2 in Folge angehört. Und sein Kommentar war: Also, dem Thomas seine Fragen gehen manchmal schon etwas zu weit.
Ja. Aber es ist ja so auf dem Gürtel. Manchmal ist es ein bisschen drunter. Aber Wolfgang, dafür hören sie uns doch. Weißt du, wie viele Nachrichten ich bekomme? Weißt du, als ich dir die Frage gestellt habe, Wolfgang, wie viele Weiber hast du eigentlich gebumst? Da habe ich, glaube ich, die meisten Reaktionen drauf bekommen, was auch nicht für, ja, also was jetzt dafür spricht, dass wir auch ein stumpfes Publikum haben. Das musst du ja auch bedienen. Weißt du? Kannst jetzt nicht Stephen Hawking einladen, wenn du hier eine Horde Idioten hast, die zuhören und die verstehen alle nicht, was der Stephen will.
Aber an der Stelle muss ich sagen, ich habe bei einer Sache negatives Feedback bekommen.
Oh, jetzt?
Kommentare zum Bachelor. Da war mehrmals so, also Podcast ist super, aber dieser Bachelor, das muss nicht sein.
Glaub ich persönlich nicht. Glaub ich, versuchst du gerade deine persönliche Note durchzudrücken. Und ich bin ja, das will ich jetzt, also widersprich mir, wenn es anders ist, aber ich bin ja das Content-Zugpferd hier.
Richtig. Und du bist quasi deswegen, Play-by-Play-Commentator.
Genau. Man lasse mir meine kleine Bachelor-Ecke bitte. Geht übrigens bald wieder los. Seid froh, dass ich keine Germany's Next Topmodel-Ecke gestartet habe. Wolfgang, du hast mir eine E-Mail geschrieben, du möchtest behandelt werden. Was ist da los?
Ah, nee, so grundsätzlich. Ist schon lange her. Ich hatte Phasen, da hatte ich deutlich einfacher, mehr Zugang zu Therapeuten und habe mich regelmäßig behandeln lassen. Und jetzt ist schon ein Weilchen her. Und jetzt dachte ich, hey, es wird langsam mal wieder Zeit. Und da dachte ich, komm, vielleicht können wir das verbinden. Einfach ohne keinerlei akutes Thema, sondern mehr so grundsätzlich.
Das finde ich total spannend, weil, also ich verstehe warum, aber vielleicht um die Zuhörer abzuholen, was erhoffst du dir davon, dass du irgendwie ich quasi präventiv dich mal checken lassen und behandeln willst, wenn du ja akut keine Probleme hast?
Exakt. Ist auch so ein Wellness-Thema, würde ich mal sagen. Also zum einen natürlich performance-technisch, der positive Einfluss auf Training. Also ich hatte da im Laufe meiner Trainingskarriere eine ganze Reihe von Dingen. Also wer der Meinung ist, dass so ein Pre-Workout-Booster einen positiven Effekt aufs Training hat, der war noch nie bei einem guten Physiotherapeuten. Also was Ansteuerung von Muskulatur angeht, was Körperstatik angeht, was ja einer deiner Lieblingsbegriffe ist, der das Ganze, ne, den Nagel mit dem Hammer auf den Kopf trifft. Oder grundsätzlich so dieses Wohlbefinden-Thema, also wenn ich die Möglichkeit hätte, als zum Beispiel meine Schwester mit dem Stretching noch hier war, hab ich mich jede Woche mindestens einmal stretchen lassen, wenn es irgendwie möglich war, nochmal zwischendrin 10 Minuten, aufgrund des positiven Effekts. Ist schon ein Weilchen her, dass ich behandelt wurde oder gestretcht wurde oder dass ich bei einer Massage war. Ich habe auch mal eine Zeit lang, habe ich jede Woche fix einen Thai-Massage-Termin gehabt, nicht unweit vom YPSI, Mittagspause gegessen, da runtergefahren, Stunde Thai-Massage, wieder zurück, weitergearbeitet. So der Wellness- und Sustainability-Komponente wegen. Also ich will gar nicht, dass es so weit kommt, dass da ein großes akutes Problem ist. Das heißt, hier Vorbeugung, klar, aber gleichzeitig will ich natürlich auch den positiven Effekt auf Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im Training.
Und das ist auch absolut sinnvoll. Also ich empfehle jedem Hobbysportler und ich glaube, dass ich den großen Vorteil habe, weil wir mehr Nachfrage als Angebot haben. Das heißt, wir müssen keinen irgendwie künstlich an uns binden, sage ich auch ganz vielen Kunden immer. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil du da wirklich dann auch eine objektive Meinung bekommst. Ich sage auch immer präventiv, wenn du Hobbysportler bist, 1 bis 2 Mal im Jahr durchchecken lassen, macht einfach Sinn. Es ist wie wenn du, weiß ich nicht, dein Motorrad aus der Garage holst und im Sommer macht es auch Sinn, das einmal checken zu lassen, bevor du dann irgendwie losfährst. Und deswegen die ganzen, wenn du Profisportler bist, empfehle ich zwischen einmal die Woche bis alle 4 Wochen einmal, also es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit hast du, wie viel Geld hast du, wie verletzungsanfällig du bist, das ist natürlich so ein bisschen individuell, wie viel Betreuung brauchst du, wie viel Betreuung willst du auch. Es gibt auch Spieler, die sagen, ich brauche es im Kopf, für den Kopf, dass mir jemand sagt, dass alles in Ordnung ist. Hast du nicht auch das Buch von Müller Wohlfahrt gelesen?
Ja, mit den Händen sehen.
Mit den Händen sehen, sehr gutes Buch. Ja. Da hat Boris Becker doch vor dem Finale bei den Australian Open, hat er doch Müller Wohlfahrt aus dem Urlaub aktiviert, hat ihn nach Sydney fliegen lassen. Mull hat ihn untersucht und hat dann gesagt, Boris, ich stelle nichts fest. Und sagt er, gut. Das wollte ich hören. Es hat ihm einfach diese Sicherheit gegeben, dass alles in Ordnung ist. Ja.
Als ambitionierter Hobbysportler sich 1-2 Mal im Jahr durchzuchecken lassen, sagst du jetzt aus Sicht des Therapeuten, lass die Frage umformulieren. Wenn du selbst ein sehr ambitionierter Hobbysportler wärst, also du hast jetzt wirklich hohe Trainingsziele und bist bereit, einen beachtlichen Teil deines Alltags in Training und die Regeneration von Training zu investieren und gehen wir einfach noch mal aus, das ist ein relativ freies Budget. Wie regelmäßig würdest du einen Therapeuten konsultieren?
Ich hätte viel Zeit und hätte viel Geld. Mit meiner Verletzungshistorie alle 2 Wochen.
Ich?
Jede Woche wäre mir, ja?
5 Tage die Woche.
Ja?
Ja. Ich würde es jeden Tag machen.
Ich darf es erzählen, denke ich. Wenn nicht, ich glaube, es wird ihn nicht erreichen. Nein, wir sind auch befreundet, ist okay. Kevin Großkreuz kam ja zu mir in die Praxis, ja. Als er im Rahmen von Darmstadt 98 dann gespielt hat und kam auf Empfehlung von einem Arzt zu mir. Damals hatte er so ein bisschen Rückenprobleme und die habe ich dann in einer Behandlung gut in den Griff bekommen und hat er gemeint, es war krass, weil ich meine, Kevin Großkreuz ist ein Name, ne, man kennt ihn und ich habe da weniger Respekt vor dem Namen, als vor der therapeutischen Erfahrung, die der Sportler mitbringt. Das ist ja das, wovor du eigentlich Respekt hast. Ne? Der hat bei Dortmund fantastische medizinische Betreuung erfahren in der Nationalmannschaft, der kann das schon einordnen. Und dann habe ich ihn behandelt, der war so ein bisschen ruhig und dann sage ich, Kevin, und? Und dann sagt er, ja, ist super, ist viel besser, ich komme ab jetzt jeden Tag. Und ich so, okay, also wie? Ja, ab jetzt jeden Tag. Ich so, okay. Und dann hat er mich zum Teil wirklich Samstag, Sonntag, Thomas, kannst du kommen? So, fuck, ich hab keine Zeit, ich bin da und da. Manchmal bin ich mal hin, weil wie gesagt, man freut sich ja auch an, wenn man sich, ich sehe meinen besten Freund keine 5 Stunden die Woche. Kevin habe ich 5 Stunden die Woche gesehen, da freut man sich an. Und Aber es war schon wirklich gut. Bringt auch, hat ihm was gebracht, weil er hat zum Beispiel eine krasse anatomische Beinlängendifferenz gehabt. Kann ich auch erzählen, weil es auch diverse Zeitungsberichte und Artikel darüber gab. Ja, das war krass, das waren wirklich 1,5 Zentimeter. Und das bedarf natürlich auch einer gewissen Pflege.
Ja, also kann ich komplett nachvollziehen. Ist ja so, auf, im Leistungssport auf höchstem Niveau, vor allem da, wo Biomechanik eine große, große Rolle spielt, ist es teilweise sogar normal. Beispiel, ich war vor Jahren zu Besuch bei Altis. Das ist die hochkarätigste Leichtathletik-Trainingsgruppe auf der Welt. Die sitzt im Paradise Valley außerhalb von Phoenix in Arizona, Wüste, bestes Wetter. Die haben grundsätzlich diese, in Leichtathletik bezeichnen wir das meist als Trackside Therapy. Also die haben da 2 bis 3 Chiropraktoren, die neben der Bahn ihr in ein Zelt oder so ein Dach aufgebaut haben, plus ihre Liegen. Und dann quasi kannst du da hingehen vor dem Training, du kannst während dem Training kurz hingehen. Der Coach, wenn er irgendwas sieht und sagt, hey, gehst du mal hin, und die quasi kümmern sich. Das ist wie wenn du auf der Rennstrecke Runden fährst und zwischen den Runden mal kurz reinfährst, sodass die, die Mechaniker sich den Wagen anschauen und es feinjustieren. Und, ne? Und es gibt ein anderes Beispiel. Ich kenne zum Beispiel einen Arzt aus, auch ein Chiropraktor aus Toronto, der eine ganze Reihe hochkarätiger Sportler hat, und wenn es da an Reha geht, behandelt der 6 bis 8 Stunden am Tag. Nicht natürlich nicht nur eine Modalität, sondern macht verschiedene Sachen, aber er investiert 6 bis 8 Stunden an einem einzelnen Tag, um quasi die Regeneration anzuschieben.
Ich hatte heute einen Patienten, der kam aus Konstanz. Liebe Grüße, falls er das hört. Ich glaube, der hört auch den Podcast. Und unspezifische Rückenschmerzen gehabt, seit Ewigkeiten, eigentlich klassisch angefangen, im Gym trainiert, am Rack, wie du sagen würdest. Und dann hat er ein leichtes Ziehen im Rücken gespürt. Ich glaube, das kennt jeder, das kennst du auch. Und dann ist er nach Hause gegangen, dann wurde es über die Zeit schlechter. Und es wurde 2,5 Jahre immer schlechter. Bei Ärzten, Therapeuten und sonst was gewesen, die haben eigentlich nicht viel gemacht, Faszien gedehnt, whatever that means. Und dem habe ich zum Beispiel auch gesagt, du, ich bin mir sehr sicher, nach der Behandlung heute, dass wir das komplett in den Griff bekommen. Junger Kerl, so alt wie ich. Aber ich brauche dich mal 3-4 Tage in Folge hier. Also du musst herkommen bitte, dann machen wir irgendwie Montag, Mittwoch, Donnerstag oder Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das ist eine Investition, zeitlich wie auch finanziell, aber ein Problem, was so lange besteht, braucht auch eine gewisse Häufigkeit der Korrektur. Ne? Mein Beispiel ist immer, wenn ein Kind, übertragen wir es zeitlich, wenn ein Kind 2,5 Jahre nämlich mit Haar schreibt und du korrigierst das Kind und sagst, pass auf, es wird ohne Haar geschrieben, dann sagt das Kind, danke, cool, klingt logisch, weiß ich jetzt. Das wird es anwenden, aber nach kürzester Zeit vergessen und in alte Muster zurückverfallen. Und so ist es allein mit der Koordination. Ja, sagen wir, du bist Sprinter, bleiben wir bei deinem Beispiel Track and Field, und du hast jetzt irgendeine Rotationsblockade oder ein Muskel wird nicht richtig angesteuert, dann funktioniert trotzdem die Zielaufgabe Sprinten, aber nur indem der Körper gewisse Bewegungsmuster oder gewisse Bewegungsamplituden der Zielbewegung kompensiert. Also er umgeht sie quasi, er findet einen Kompromiss in der Bewegung, und das, also die Koordination ist auf die Dysfunktion eingestellt, das Gewebe drumherum ist darauf eingestellt, alles hat sich angepasst, und das braucht einfach häufig mehr als eine Korrektur. Ich sage immer, wenn du mit einem akuten Problem kommst, beispielsweise hast du einen Kopfball gemacht, Kopf steht schief, du kannst den Kopf nicht drehen, wir machen das, eine Behandlung, weg. Kommst du mit Rückenproblemen seit 2,5 Jahren, dann braucht es ein bisschen. Aber wir haben die Expertise und sehen auch, das funktioniert. Ja, ein paar Behandlungen, dann Training. Dem hat jeder empfohlen, aufzuhören mit Training. Ich sage, fuck, der liebt Fitnessstudio. Mhm. Ich sage, geh zurück ins Fitnessstudio, trainiere da. Das ist das Beste, was du machen kannst. Das Schlechteste, was du machen kannst, ist aufzuhören, weil du hast keinen strukturellen Schaden. Und was du brauchst, ist Muskelspannung. Gucken, welche Muskelspannung tut dir gut. Ja, ein bisschen ausdifferenzieren. Ich tonisiere mal die vordere Kette. Macht es besser, macht es schlechter. Okay, ich tonisiere die hintere Kette. Macht es besser, macht es schlechter. Ja, und dann so ein bisschen auch austesten. Das machst du ja wahrscheinlich auch. Kunde kommt, sagt, Wolfgang, Übung, weiß ich nicht, Kniebeuge funktioniert nicht, mit Fersen flach. Was ist dann deine Reaktion? Wie reagierst du drauf, trainingssteuerungstechnisch?
Statistisch gesehen wäre das Erste, was ich mache, Kniebeugen mit Fersen erhöht.
Wenn der sagt, geht nicht, tut auch weh.
Dann würde ich es mir genauer anschauen. Und auch da wieder trainingstechnisch ist der Punkt exakt der gleiche. Je länger was da ist, desto länger braucht es, bis es weggeht. Je schneller was kommt, desto schneller ist wieder weg. Das einfache Beispiel Maximalkraft. Maximalkraft ist etwas, das du sehr, sehr lange brauchst, bis du es aufbaust. Und wenn du im Weichen nichts machst, ein Großteil dieser Maximalkraft ist noch da. Während sowas wie aerobe Kapazität, VO2 Max, das kommt schnell, geht aber auch schnell wieder. Jeder, der schon mal viel laufen war, dann mal einen Monat nicht laufen gegangen ist, dann gehst du das erste Mal wieder laufen und denkst dir, oh, wie unfit bin ich? 1, 2, 3 Läufe und das läuft wieder so ziemlich gut. Maximalkraft, da gibt es genug Beispiele von Trainierenden, die 1, 2 Jahre gar nichts trainiert haben und dann wieder zurück ins Studio gehen und 80% von ihrem vorherigen persönlichen Best gehoben haben. Ne? Maximalkraft braucht recht lange und dementsprechend bleibt es auch länger. Da habe ich 3 Fun Facts. Wie viel Prozent aller Lotto-Millionäre haben nach 5 Jahren noch von ihrem Gewinn übrig?
Ich liebe, Wolfgang, das habe ich noch nie gesagt, aber ich liebe solche Fragen. Ja. Darüber nachzudenken, da geht mir das Herz auf. Ich würde sagen 7%.
Sehr gut, 3%.
Ah, okay.
Und da habe ich, zwei neue Statistiken. Und zwar 80% aller NFL-Spieler, also American Football-Spieler in der obersten Liga in den USA, 80% haben 2 Jahre nach Karriereende keine Kohle mehr. Die meisten werden davon relativ wenig Einkommen und Wohlstand kommen. Dann kommt College, was auch kein Einkommen ist, genau genommen. Dann kommt NFL, was ein relativ hohes Einkommen ist. Und dann statistisch gesehen...
Findest du?
Okay. Also du hast ein NFL, das letzte Mal, als ich geschaut habe, war Minimalgehalt 595.000 im Jahr. Und die oberen Gehälter sind auch deutlich über dem, was im Fußball normal ist. Interessanterweise NBA, 70% haben nach 5 Jahren nichts mehr. Das heißt, ein leichter Unterschied zwischen NFL und NBA, aber auch da wieder beides Mal, gerade amerikanische Sportarten haben so ein bisschen die Hürde. Also einer der Punkte ist mit Sicherheit, du kommst von nichts, im College gibt es nichts und dann hast du ein Riesengehalt und dann hast du auf einmal große Expenses, dann kommt ist das Gehalt weg, weil du dich zur Ruhe setzt und dann ist halt auch relativ schnell das, was du dann noch ein bisschen übrig hast, auch weg.
Wusstest du, dass ich Soziologie studiert habe?
Nein. Wie lang?
Ich habe einen Bachelor in Soziologie. Und wenn du dir, wirklich, wenn du dir jetzt zum Beispiel... Du musst ja eigentlich nur Pierre Bourdieu und seine Habitus-Theorie verstehen, um zu verstehen, du kannst jemandem Geld geben, aber wenn der Habitus ist das einverleibte Ich, das ich nicht abstreifen kann. Wenn der Habitus nicht mitwächst, bringt dir all dieses Geld nichts. Ne? Und deswegen, dann gewinnt jemand 5 Millionen im Lotto, der hat aber noch nie gelernt, wo das Geld herkommt, wie man es hält und wie man es vermehrt. Und wenn der Habitus nicht mitwächst, dann hast du ein großes Problem. Ich sehe es ja bei mir selber. Mein großes Ziel war, in jungen Jahren habe ich gedacht, Geld verdienen. Das ist das erste große berufliche Ziel. Also natürlich neben persönlicher Entwicklung und. Aber brechen wir es mal nur auf Geld runter. Und nach einer gewissen Zeit, wenn du Geld verdienst und hast dir so auch Rücklagen gebildet und sonst was, dann merkst du, hey, mit dem Verdienen von Geld gehen andere Verpflichtungen einher, wie zum Beispiel, wie investiere ich Geld? Wie halte ich Geld zusammen? Du musst dich mit diesen Themen auseinandersetzen, weil ansonsten kommst du in Probleme. Ja? Und das ist, Geld zu investieren, zu halten und zu verwalten, finde ich viel anstrengender, als Geld zu verdienen. Ja? Und das ist halt, das lernen die halt häufig nicht. Und wie du sagst, auch das Umfeld, das soziale Umfeld, das wird zwar wohlhabend, aber da hat es halt selber finanziell viele Leute nicht geschafft. Und dann kann keiner damit umgehen. Ja? Das ist total schwer. Kennst du, da gibt es eine geile Doku, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber ich glaube, sie heißt bei YouTube Lotto Lothar Lamborghini, glaube ich. Und die handelt von einem Lottogewinner. Wenn ihr die Doku habt, schickt sie mir mal bei Instagram und dann sage ich euch nächste Woche, die lohnt sich anzugucken, 45 Minuten. Ich würde sagen, ist aus den 80er, 90er Jahren. Und da war eine Familie, die hat irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, 5 Millionen Mark gewonnen. Und dann haben die sich haben ein Haus gekauft, haben sich eine Go-Kart-Bahn in den Garten gebaut. Er hat einen Angelshop aufgemacht. Seine Frau wollte Schlagersängerin werden. Dann hat er ein Tonstudio ins Angelstudio gebaut und hat die Platten, die er produziert hat von seiner Frau, die nicht singen konnte, im Angelladen verkauft. Und hat sich 4 Audis und so gekauft. Dann ist er komplett pleite gegangen. auch Leuten Geld geliehen und geschenkt und so. Und dann hat er wieder im Lotto gewonnen.
Nein.
Er hat zweimal im Lotto gewonnen. Und glaubst du, er hat daraus gelernt, dass er das erste Mal voll komplett ist wieder pleite gegangen. Sucht, vielleicht, es gibt, das ist eine Klassiker-Doku, wenn sie, die kennt bestimmt jemand, schreibt mir nochmal, dann sage ich es euch nächste Woche, wie sie heißt. Weltklasse.
Ah, nie gesehen.
Eine Sache wollte ich noch, weil wir so ein bisschen abgekommen sind, mir ist noch eingefallen, wie oft lässt man sich durchchecken und was macht Sinn, ne? Unser Anfangsgespräch. Und zwar gibt es einen Arzt, Dr. First. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt keinen Doktortitel zu viel oder zu wenig gegeben. Das ist der Mannschaftsarzt von Bamberg. Und er ist, und auch hier hoffentlich verspreche ich mich jetzt nicht oder erzähle nichts Falsches, er ist Zahnarzt oder Kieferorthopäde, Osteopath und noch irgendwie Sportwissenschaftler oder Mediziner oder so. Also hat ein unfassbar breites Spektrum an Wissen. Vielleicht können wir den auch mal anschreiben, mal irgendwie zu so einem Roundtable oder zu einem Dreier, wie du es auch gerne nennst, einladen. Und dem habe ich im Rahmen von einem sportärztlichen Symposium, habe ich mir einen Vortrag angehört von ihm, der war fantastisch, habe danach auch ein Gespräch mit ihm geführt und er hat zum Beispiel die Philosophie, oder zumindest war es damals so, von dem Brose Baskets Bamberg, der Basketball-Profimannschaft, kriegt jeder Spieler vor dem Spieltag einen Termin zum Check-up, Statik-Check-up. Und da wird geguckt, ob alles funktioniert und wenn nicht, wird gegebenenfalls interveniert und behandelt. Wer den Termin nicht wahrnehmen kann oder nicht erscheint, beziehungsweise nicht vor dem Spiel gecheckt wurde, spielt nicht. Verletzungsgefahr zu groß. Und dem habe ich auch, und das Geile ist, er ist auf jeden Fall Zahnarzt oder Kieferorthopäde und die haben ja auch gerne diesen scheuklappenartigen Blick auf das Kiefergelenk. Und der hat halt diesen ganzheitlicheren Blick gehabt und hat dann auch gesagt, 80% aufsteigende Problemketten, 20% absteigende Problemketten. Fand ich auch sehr, sehr spannend. Ne? Also ja. Du hast Probleme im Halswirbelbereich. Ja, zu 80% kommt es von unten und ist die Konsequenz aus Problemen, die davor liegen. Und in nur 20% der Fällen kommt es zum Beispiel von höher geschalteten Wirbelgelenken oder Kiefergelenken. Also ich hätte generell Bock, vielleicht schafft man das ja ab und zu mal, weiß nicht, einmal im Monat so ein Roundtable mit einem dritten Gast. Ich würde auch nach Stuttgart kommen, fände ich geil.
Einmal im Monat ist sehr offensiv, aber grundsätzlich ja.
Guck mal, das ist, ich fahre Zug eine Stunde. Unter der Woche ist halt schwer. Ja, okay, war schon sehr offensiv.
Die Auswahl des Gastes würde ich als größte Hürde ansehen. Einmal im Monat sind 12 Gäste.
Oh ja.
Aber grundsätzlich ja. Also diese Roundtable-Idee, nachdem ich die spontan hatte mit Matthias, zum Thema Knie-Roundtable oder Kreuzband- und Knie-Roundtable, habe ich mir danach auch nochmal Gedanken gemacht und ich finde sie gut und würde sie gerne weiter ausbauen, wenn man die ein paar Mal im Jahr hat. Wenn es dann entsprechende Gäste gibt mit einem entsprechenden Portfolio an Erfahrung und Kompetenz. Ja,
also finde ich gut. Also ein Dreier mit Dr. Feucht.
Thomas.
Ach so, ja, okay, jetzt hast du es missinterpretiert. Ich meinte wegen dem Roundtable. Ja. Nee, freue ich mich sehr drauf, wirklich. Also, und man muss auch sagen, es gibt bestimmt nicht viele gute Ärzte, die auch Bock haben, irgendwie ihr Wissen weiterzugeben und halt sich auch auf diese fachliche Gespräch mit Trainern und Therapeuten einzulassen. Also ich finde das großartig. Ja. Und wie gesagt, ich fand die erste Folge mit dir schon fantastisch und freue mich wirklich auf diese Runde und auch seine Perspektive nochmal zu sehen. Finde ich super. Ich glaube, da profitieren auch ganz viele. Ich habe mir auch überlegt, ich würde die Folge gerne aufnehmen und vielleicht die sogar irgendwie über Kanäle von dir oder so oder von Kanäle auch von mir vielleicht nochmal als YouTube-Version online stellen, weil ich glaube, dass die wirklich sehr, sehr cool werden könnte. Ich habe mir eine, hier komm, ich kann es dir zeigen, wir sind ja bei FaceTime. Ich habe mir so eine Kamera gekauft, so eine Profikamera.
Cool.
Und habe dann festgestellt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die funktioniert. Ja? Ich brauche die aber jetzt, um meine Seminare zu digitalisieren und will da auch qualitativ ansprechenden, hochwertigen Content produzieren. Dann bin ich am Samstag in so einen Fotoladen hier und habe mir eine Top-Kamera gekauft und danach wollte ich einfach mal ein Video machen. Ich war nicht mehr imstande, ein Video zu machen. Bist du Fotograf? Nee. Leidenschaftlicher?
Ich habe mich da vor 2 Jahren mit auseinandergesetzt. 2 Jahre ist es her. Da war ich in einem dominikanischen Seminar gegeben und da war ein Trainer aus den USA da, der so vor allem die Gruppentrainings, die er hat, immer bildlich so ein bisschen erfasst und bei Social Media verwendet. Und die Bildqualität war der Wahnsinn, die er hatte. Also es war wirklich so, wow, wie machst du das? Und im Endeffekt, er hatte eine gute Kamera mit einem richtig guten Objektiv und Grundeinstellung. Und die Qualität der Bilder war wirklich so, okay, wie genau und so. Er hat auch keine Ahnung, er hat einfach so im Fotoladen, beste Kamera, bestes Objektiv dafür und hat einfach Bilder geschossen, die wirklich gut ausgesehen haben.
Ich habe jetzt auch bei YouTube mich so ein bisschen in dieses Universum, ich glaube, da bist du auch sehr gut drin, sich in neue Themen irgendwie da einzusteigen und auch sich irgendwie zurechtzufinden. Und ich habe dann angefangen, Belichtungszeit, ISO, irgendwas, Objektive, Linsen, whatever. Und am Anfang kriegst du ganz viele Begriffe, die du noch nie gehört hast. Und mit der Zeit merkst du, Begriffe wiederholen sich und man muss sich einfach, glaube ich, am Anfang damit zurechtfinden, das ist wie im Training und der Medizin, dass du am Anfang nicht den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Und dann, du hörst einen Begriff, ISO fällt 3-mal, okay, ich google, was ist ISO? Es gibt ein Video, was ist ISO? Okay, gucke ich mir das an. Und dann hangelst du dich so langsam darüber hinweg. Ich meine, du bist Experte für Biochemie. So, fuck, also Biochemie ist so huge. Wie hast du da den Einstieg gefunden? Also du, wenn du auf einen Wikipedia-Artikel gehst, dann findest du so viele, du findest ja eigentlich bestehende Wikipedia-Artikel über Biochemie nur aus Hyperlinks, ja?
True. 2 Dinge, die ich gern mache, ist zum einen, mich dann zu einem Thema so ein bisschen in so einem Fuchsbau zu verlieren. Wenn du quasi, du hast ein Thema und was die meisten unterschätzen ist, wenn du dich mit einem einzigen Thema mal 6 bis 8 Stunden auseinandersetzt, die Menge an Informationen, die du dazu sammeln kannst, ist beeindruckend hoch. Heutzutage ist halt so, man setzt sich im Schnitt mit so einem Thema 3 Minuten auseinander. Aber wenn du wirklich mal sagst, nimmst einen Samstag, du machst, whatever, 8 bis 12 und dann 13 bis 17 Uhr, 4 Stunden, Mittagspause, 4 Stunden und du beschäftigst dich diese 8 Stunden nur mit einem einzigen Thema, da kommst du relativ weit. Das ist eine Sache, die ich sehr gern mache, mich so, ja, in so einem themenspezifischen Fuchsbau zu verlieren. Und ein anderes Thema ist, nachdem ich eine gewisse Grundidee habe über das Thema, mich mit einem Experten auszutauschen. Beispiel, als ich mit dem Thema Kamera und Online-Education auseinandergesetzt habe, hatte ich einen, der kam vorbei und wir sind ein paar verschiedene Settings durchgegangen. Ich habe dann so gesagt, okay, lass mal einmal so machen, dass ich einen Unterschied sehe. Wir haben verschiedene Videos gemacht. Einfach simple Dinge wie, du machst ein Video ohne externes Licht, mit einem externen Licht, mit einem zweiten externen Licht und dann ohne Mikro, mit Mikro. Und schaust die direkt nacheinander an. Das sind Welten. Also gerade das Licht war eins der Dinge, wo ich so, wow, das ist ja ein Riesenunterschied. Und der hat ein Praktikum gemacht bei, wie heißt diese ProSieben-Show um 18 Uhr? Tough, ja. Der hat ein Praktikum gemacht bei Tough und hat da relativ viel mitbekommen zum Thema Kameraeinstellung und Kameraführung und Licht und so weiter. Und sind wir das alles durchgegangen. Und da hatte ich einen Einblick, das war dann für mich so, okay, wow. Und ich hatte davor auch schon ein bisschen online geschaut, aber online, das ist in seltenen Fällen spezifisch genug, als dass du genau Feedback kriegst für das eigene Szenario.
Ich habe auch einen Kumpel, der ist hervorragender Kameramann. Den habe ich auch gefragt, war mit dem letzte Woche Mittagessen. Anforderungsprofil besprochen. Mein Anforderungsprofil war zum Beispiel auch mit Hinblick auf so ein Roundtable mit Dr. Feucht, dass man sagt, ich will eine Stunde aufnehmen können. Mhm. Und da fliegen zum Beispiel schon mega viele Kameras raus, die nach 30 Minuten einen Aufnahmestopp haben. Und dann grenzt du aufgrund dieses Anforderungsprofils halt immer mehr ein. Und jetzt habe ich mich für einen entschieden. Ich bin ziemlich happy und habe jetzt auch, wie du sagst, ich habe mich jetzt mit YouTube und vielleicht 5-6 Stunden beschäftigt und würde sagen, ich habe das Gefühl, ich verstehe von der Kamera jetzt schon mal so 7 bis 8%, was sie kann. Wahrscheinlich braucht man, um gute Arbeit zu leisten, ein Wissen von 15 bis 20%, was die Kamera kann. Und ich würde sagen, ich bin jetzt schon ganz gut dabei. Wusstest du, weil du gerade dieses, wie hast du es genannt, Fuchsbau?
Ich im Fuchsbau verlieren, weißt du, wo du immer tiefer, immer tiefer.
Yeah. Bill Gates hat das übrigens auch gemacht. Der, ich weiß nicht, ob du es wusstest, Bill Gates hat einmal im Jahr einen Leseurlaub gemacht. Mhm. Und ich glaube, es war eine Woche. Da ist er immer mit, hat sich nur quasi Pepsi oder Cola genommen, hat sich dann in so ein kleines Haus an einem See zurückgezogen und hat riesige Wälzer gelesen. Also der hat auch, der kann auch Speedreaden und hat dann da eine Woche lang nur gelesen. Also ging es zum Beispiel einmal darum, da wollte er irgendwie, also die wirtschaftliche Entwicklung von Afrika, und dann hat er eine Woche lang nur über das Thema gelesen und war danach richtig tief in dieser Materie. Und das geht auch. Also wie du sagst, 6 bis 8 Stunden, wenn ich jetzt 6 bis 8 Stunden mich über das Schaltgetriebe von einem Rennrad informiere, dann würde ich sagen, das ist ein komplexes Thema, aber in 6 bis 8 Stunden schaffe ich das vielleicht schon sehr weit zu durchdringen. Und wenn ich das 20 Stunden mache, könnte ich schon vielleicht ein Experte darin werden, von meinem theoretischen Wissen. Weißt du, was ich meine?
Yep.
Aber die Leute machen das zu wenig. Warum? Warum? Es wird immer nur kurz konsumiert, Social Media, eine Insta-Story. Hey Freunde, die 2 besten Übungen gegen Rückenschmerzen. Ah, okay, speichere ich ab. Bullshit, fuck. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wofür, ich weiß nicht, wie ich es anwende, wie ich es dosiere, was ich mache, wenn es nicht funktioniert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil ich das Thema in seiner Tiefe gar nicht durchdrungen habe.
8 Stunden zu einem Thema ist mühsam.
In vielen Fällen. Manchmal muss es aber auch gar nicht 8 Stunden sein. Manchmal reicht auch 1 Stunde Online-Content von den Johannitern. Weißt du? Und dann hast du auch das Thema irgendwie Teststation durchdrungen. Also manchmal muss es auch gar nicht so tief sein.
Ja.
Ich bin gut drauf heute.
Ne? Ja.
Ja. Wolfgang, meine Hanteln sind gekommen. Hatte ich dir erzählt, dass ich Hanteln bestellt hatte?
Kurzhanteln?
Ja.
Ah. Und?
Soll ich eine Marke nennen oder nicht?
Ich glaube, wir haben drüber geredet. Ich glaube, ich habe eine Empfehlung abgegeben. Bist du meiner Empfehlung gefolgt?
Absolut nicht.
Dann brauchst du keine Marke nennen.
Okay. ich sag's dir später. Das sind, ich habe so Octagon-förmige genommen. Weißt du, was ich meine? So schwarze, diese Crossfit-Dinger. Ich bin sehr zufrieden. Ich kannte sie aber auch schon vorher und hatte auch schon eine gewisse Zeit damit trainiert vorher. Sind von einem Premium-Hersteller. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Was zum Beispiel geil ist, kennst du das, wenn du so Billigprodukte kaufst, dann riechen die nach so Weichmachern oder was?
Vor allem bei Gummi.
Ja, genau. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Aber mit der Verarbeitung bin ich so, vielleicht bin ich auch zu picky. Also was darf denn ein Gerät haben und was darf es nicht haben?
Du hast 8-eckige Kurzhandel gekauft, Thomas.
Ja. Ja, die rollen nicht weg, Wolfgang.
Ja. Ja, gut.
Okay, wie enttäuscht bist du von mir?
Hä?
Wie enttäuscht bist du von mir?
Was heißt enttäuscht? Ich würde mal sagen, du hast jetzt einen Kurzhandelersatz bis 40 Kilo. Damit bist du 99,9% aller Physiotherapiepraxen voraus. Ja.
Nein, ich bin sehr zufrieden und auch gestern mit Jonas trainiert. Und es ist halt einfach ein krasser Unterschied, ob du Kurzhantel Flachbankdrücken machst oder ob du Flachbankdrücken mit einer Langhantel machst. Ob du, was hältst du von Kurzhantel Flies?
Am Ende vom Tag ist es nichts mehr als ein Loaded Stretch. Also der Bereich des Bewegungsradius, der tatsächlich überladen wird, ist relativ kurz. Also im Endeffekt nur plus minus um die Horizontale oder plus minus um den Punkt, wo dein Oberarm horizontal ist, hast du tatsächlich eine Überladung. Je weiter du wegkommst von der Horizontalen, desto kürzer der Hebel, desto geringer der Widerstand, desto geringer die Überladung der Muskulatur. Dementsprechend die Gesamtfaserrekrutierung bei Fliegenden ist recht gering. Die Fliegenden eignen sich genau genommen nur für 2 primäre Zwecke. Das ist zum einen als Loaded Stretch, und da gibt es bessere Optionen. Und das Zweite, wo es tatsächlich die Fliegende als Übungsgruppe den besten Job macht, ist zur Vor- oder Nachermüdung der Brustmuskulatur. Also es ist von den Isolationsübungen für Pec Major sicherlich die beste Option.
Wir haben es als allerletzte Übung nach dem Brusttraining quasi eingebaut, mit relativ leichten Gewichten, einfach zur Nachermüdung, genau wie du auch gesagt hast.
Ja.
Vielleicht ist das auch ein wunderbarer Übergang, gerade wir haben ja im Moment so ein bisschen unsere Kategorie laufen, die goldenen Korrekturen oder die goldenen 2 Korrekturen von dir. Heute wäre Schulterdrücken dran.
Vorne oder hinten?
Wie hast du es am liebsten?
Hinten. Thomas.
Ey, okay, ja. Moment mal. Ich hab nichts gesagt. Also du magst eher Nackendrücken. Nackendrücken. Ist es dann eher, oder?
Lange den Nackendrücken. Okay,
fangen wir so an. Warum Nackendrücken und nicht Schulterdrücken?
Lange den Nackendrücken ist genau genommen die einzige Drückübung, die einen positiven Effekt auf die Haltung hat. Denn sie öffnet den Brustkorb und stärkt den oberen Rücken. Hm? Das heißt, lange den Nackendrücken erstens einen positiven Effekt auf die Haltung und zweitens, es ist wahrscheinlich die anspruchsvollste aller Drückübungen basierend auf Anspruch an die Mobilität. Das heißt, wenn jemand Schulterschmerzen hat beim Nackendrücken, dann ist es grundsätzlich nicht die Schuld des Nackendrückens, sondern es ist Schuld mangelnder Mobilität. Das heißt, ich möchte Mobilität verbessern bis zu dem Punkt, an dem Langhantel-Nackendrücken möglich ist. Wenn ich dann sauberes Langhantel-Nackendrücken machen kann, das heißt, jede Wiederholung startet und endet auf dem oberen Trapez oder im Nacken und die Langhantel bewegt sich in einer nahezu komplett vertikalen Linie von unten nach oben und zurück. Und an der obersten Position kann ich problemlos meine Ellbogen komplett strecken, dann ist das für mich ein Indikator eines guten Maßes an funktioneller Mobilität.
Wenn, ja, also ich bin 100% bei dir, ich habe auch Nackendrücken, hast auch du mich inspiriert, habe ich erst vor kurzem wieder mein Training eingebaut, auch Jonas eingebaut und gesagt, so, oh fuck, Nackendrücken, mega, fühlt sich super an. Ich habe vorher mal Military Press oder klassisches Schulterdrücken gemacht. Viele Leute kommen besser zurecht mit Schulterdrücken als mit Nackendrücken. Klar. Einmal wegen der Mobilität und was auch noch so ein Punkt ist, ist, wie steht das Schultergelenk? Wenn man sich jetzt fragt, wie das Schultergelenk bei einem selbst steht, dann kann man quasi, also anatomisch, fachlich ausgedrückt, vom Prozessus coracoideus, diesem Rabenschnabel, das ist, wenn ihr mal vorne an eure Schulter fasst und dann so in Richtung Brustbein geht, dann fallt ihr in so eine Kuhle, da wo die Schulter also auf der Innenseite quasi zu Ende geht. Von da bis zur Außenkante des Akromiondachs, ist jetzt vielleicht zu fachlich, aber die Schulter steht nicht komplett seitlich, sondern so ein bisschen leicht nach vorne, ja, so ein paar Grad. Deswegen macht auch eigentlich Seitheben komplett seitlich nicht so viel Sinn wie, ich sag mal, 5 Grad so ein bisschen in die Frontalebene mitgenommen. Oder siehst du das anders? Empfiehlst du ganz seitliches Heben? Es ist nicht verkehrt, also ja. Es macht auch nichts kaputt. Aber ich sag mal, die meisten Leute fühlen sich ein bisschen wohler, wenn sie 3, 4, 5 Grad nach vorne kommen.
Exakt. Ja.
Und deswegen kommen die meisten Leute auch mit Military Press oder gerade im Schulterdrücken besser zurecht als mit Nackendrücken. Aber ich gebe dir recht, Nackendrücken auch so ein bisschen eine vergessene Übung, ne? Also auch so im Social-Media-Bereich sieht man das fast gar nicht mehr.
Ja. Und mit Sicherheit eine der Übungen, wo es die meisten Mythen gibt. Deine Punkte sind on point. Auch grundsätzlich beim Frontdrücken kannst du mehr Kraft entwickeln als beim Nackendrücken. Also wenn du höhere Lasten bewegen möchtest, ist es grundsätzlich vom Schlüsselbein weg einfacher mechanisch als vom Nacken weg. Und im statistischen Schnitt, bei durchschnittlicher Mobilität ist natürlich das Frontdrücken auch einfacher als das Nackendrücken und ich verwende auch das Frontdrücken. Es ist nicht so, dass ich kein Frontdrücken mache. Statistisch mache ich aber deutlich mehr Nackendrücken, eben genau aus dem ersten Punkt, da Nackendrücken eine Mischung aus Stabilität und Mobilität oder aus Kraft und Mobilität ist, während die Mobilität das Faktor bei Frontdrücken deutlich geringer ist. Also auch vor allem wenn Nackendrücken läuft und ich eine gewisse Übungshierarchie durchlaufen habe und da Progression da ist, dann verwende ich auch definitiv Langhantel Frontdrücken oder Military Press.
Was hast du, bevor wir auf die goldenen Tipps eingehen, können wir vielleicht für beide Übungen machen, du hast ja immer so Ratios, kann man das so nennen, oder so Verhältnisse, die würden mich mal interessieren, für Nackendrücken und für Schulterdrücken im Verhältnis zu Bankdrücken oder zu was?
Grundsätzlich Ratios, eines der wichtigsten Grundprinzipien von Ratios oder Verhältnissen ist, dass Zahlen standardisiert messbar sind. Und bei Langhantel-Nackendrücken ist das der Fall, denn am einfachsten ist, du machst Langhantel-Nackendrücken im Sitzen. Das heißt, du setzt dich hin und hast so 2 wichtige Punkte. Das heißt, Punkt Nummer 1, die Langhantel liegt auf dem Nacken zu Beginn der Wiederholung. Und Punkt Nummer 2, am Umkehrpunkt ist der Ellbogen komplett gestreckt. Wenn diese beiden Faktoren gegeben sind, ist diese Übung komplett ausgeführt
und standardisiert. Ne? Ja.
Das Problem beim Langhantel-Frontdrücken ist, Ausführung zu standardisieren ist nahezu unmöglich. Das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel Ratios gibt für Kniebeugen, aber nicht für Kreuzheben? Oder warum es zum Beispiel keinen Sinn macht, für sowas wie Langhandelrudern oder Kurzhandelrudern Ratios zu geben, denn oder Ratios zu geben. Denn ich kann diese Übungsausführung nicht klar standardisieren. Also Langhandelfrontdrücken wird ganz schnell zu Langhandelflachbankdrücken im Stehen. Ja, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast oder ob der ein oder andere Hörer das schon mal gesehen hat. Früher war Frontdrücken im Stehen auch Teil von Gewichtheberwettkämpfen. Wurde dann aber vor 40 plus Jahren abgeschafft, weil das Risiko für Rückenverletzungen viel zu hoch war. Warum? Weil die teilweise tatsächlich, der Oberkörper war nahezu horizontal. Also aus dem Frontdrücken im Stehen wurde so im ersten Moment halbes Schrägbankdrücken und dann fast schon Flachbankdrücken. Was natürlich nicht nur für den unteren Rücken jetzt nicht so ideal ist, sondern was natürlich auch aus Sicht der Standardisierung nicht ideal ist. Dementsprechend für Frontdrücken habe ich eine Ratio zu geben. Es macht keinen Sinn, denn du kannst die Übungsausführung nicht klar standardisieren. Bei Langhandel-Nackendrücken kannst du das. Und hier ist das optimale Verhältnis von Langhandel-Nackendrücken sitzend zu Langhandel-Flachbankdrücken mit Schulterbreite im Griff. Beides in 4-0-1-0-Tempo. 66%. Das heißt, wer 120 Kilo auf der Bank drückt, sollte 80 Kilo aus dem Nacken drücken. Das ist das optimale Verhältnis. Je weiter dieses Verhältnis abweicht, desto größer der Weaklink oder das schwache Glied in der Kette, desto schwächer ist deine Überkopfextensionskraft, also deine Überkopfkraft beim Strecken, im Verhältnis zu deiner horizontalen Extensionskraft oder der horizontalen Kraft beim Strecken, was sich dann gegenseitig negativ beeinflusst. Was im Umkehrschluss bedeutet, je stärker dein Nackendrücken, desto größer dein Potenzial für Kraftsteigerung beim Langhandel-Flachbankdrücken. Und gerade dann, wenn Mobilität ein limitierender Faktor ist, was beim durchschnittlichen Trainieren definitiv der Fall ist, wenn ein Hörer sagt oder eine Hörerin sagt, okay, wie weiß ich, dass ich gute Mobilität habe, die Langhandel auf den Rücken nehmen, wie bei einer Kniebeuge, und dann einfach gucken, dass du aus dem Nacken, ohne groß den Kopf zu bewegen, ohne dass die Ellbogen groß nach vorne kommen, in einer vertikalen Linie die Langhantel vom Nacken zu gestreckten Ellbogen drückst. Je vertikaler die Linie und je einfacher dieser Bewegungsablauf für dich, einfach nur mit der leeren Langhantel, desto optimaler deine Mobilität über Kopf.
Ich finde die Ratio finde ich krass. Also 66 Kilo, wenn ich 100 Kilo drücke auf der Bank, 66 Kilo ist schon ein Brett. Wahnsinn. Wie kommst du auf diese Ratios? Ist es deine Erfahrung? Gibt es da Studien zu?
Ich verwende eine Reihe von verschiedenen Ratios. Im Endeffekt gibt es drei Quellen. Die eine Quelle vor allem für Unterkörperübungen, Kniebeugen und Gewichtheberübungen sind alte Gewichtheber-Manuals. Da gibt es einige Coaches in der Zeit, die da sehr, sehr klare Ratios und auch sehr, sehr klare Benchmarks hatten. Also eine der bekanntesten Benchmarks, die zum Beispiel auch noch bei den deutschen Gewichthebern verwendet wird. Du musst deinen besten Clean and Jerk, also dein bestes Umsetzen und Stoßen, dreimal Frontkniebeugen können. Genau diese Ratio wurde zum Beispiel auch von Matthias Steiner vor den Olympischen Spielen, wo er Gold gewonnen hat, verwendet. Sie hatten so eine Idee, in welchem Bereich müssen wir umsetzen, stoßen. Und dann haben sie einfach deutlich drüber oder ein kleines Stück drüber Frontkniebeuge für drei gemacht, direkt vor den Olympischen Spielen, sodass klar war, okay, die Kraft dafür ist da. Jetzt brauche ich einfach nur die Beschleunigung und die technische Komponente, um dieses Gewicht zu bewegen. Und so hast du natürlich als Trainer auch eine gewisse Sicherheit, wenn du weißt, okay, dieser Benchmark, den habe ich erfüllt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich erreichen will, ist deutlich höher. Der zweite Punkt, es gibt einige Überlieferungen aus den 90er Jahren, die im Endeffekt diese Idee der Ratios aus dem Gewichtheben übertragen haben in die klassischen Übungen Bankdrücken und Curls sowie alle verwandten Assistenzübungen. Und dann ein kleiner Teil, wie zum Beispiel die Hierarchien, die ich eingeführt habe, vor allem basierend auf dem Punkt dadurch, dass ich viel Programme rausgebe und viel Programming mache und mir diese Hierarchien deutlich einfacher machen zu entscheiden, wann wechsle ich und deutlich zuverlässiger machen, wann wechsle ich die Übungen, kam das über die letzten 10 Jahre und so habe ich mehr und mehr diese Übungsprogressionen bzw. Regressionen basierend auf Hierarchien entweder in Form von Ratios oder in Form von absoluten Benchmarks eingeführt, sodass ich für mich weiß, wie schnell kann ich jemanden durch Übungsformen hindurch entwickeln, sodass sein Fortschritt den nächsten Schritt rechtfertigt. Und es gibt gewisse Benchmarks, da hatte ich Trainierende, die haben den in 2 Trainingseinheiten erfüllt und andere Trainierende brauchen in 3 Monaten und der nächste Trainierende braucht 6 Monate. Und was ich möchte, ist eine klare Hierarchie mit Benchmarks, sodass jemand, der eine andere Grundlage hat, deutlich schneller durch quasi das Schulsystem hindurch laufen kann und somit absolut deutlich schneller Fortschritt erzielt und nicht unterfordert wird. Und dass jemand, der aus verschiedensten Gründen wie Trainingshistorie, aktuellen Problemen etwas länger braucht, auch nicht überfordert wird und zu früh Übungsvarianten macht, die zu fortgeschritten sind, basierend darauf, dass er andere Grundskills noch nicht entwickelt hat.
Verstehe ich zu 100%. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema von letzter Woche mit den 120 Sekunden isometrischem Hold. Ne? Exakt. Also es ist für dich quasi die Grundschule, bevor es dann in die weiterführenden Schule geht. Ne?
Exakt.
Und das macht auch Sinn. Ich habe auch so Ratios, mit denen ich arbeite, bei weitem nicht so professionell und auch bei weitem nicht so, so viel Erfahrung dahinter wie bei dir. Aber ich habe mir zum Beispiel mal so eine Excel-Tabelle gebaut, selbst gebaut für den Wendler, wo ich anhand quasi von Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken auch die Ergänzungsübungen sich automatisch berechnen. Ne? Ich hab so einen Plan für 12 Wochen, da gebe ich die 3 Werte ein. Und wie du schon sagst, es macht häufig keinen Sinn, irgendwie ein Verhältnis abzuleiten. Aber so ein bisschen kann man es machen und es macht natürlich irgendwie, also es ist ein Kompromiss, ne? Ist bei weitem nicht so individuell, wie wenn ich mich von dir jetzt quasi planen und coachen lasse. Aber es ist für mich und auch für Freunde eher gedacht und da funktioniert das ganz gut. Ja, man muss dann immer gucken, das kannst du auch nur mit Leuten machen, die selber viel Trainingserfahrung haben und sagen, okay, bei der Übung kann ich mehr, merke ich mir, nächste Woche starte ich mit einem anderen Startgewicht. Aber es hilft einem. Also dieses Ratio Thema ist sehr, sehr spannend. Vielleicht können wir da auch nochmal eine Folge machen. Und ich habe mir eben noch überlegt, und vielleicht kannst du mir sagen, ob das Sinn macht für zukünftige Kategorien. Wir geben jetzt gerade, und das machen wir auch gleich wieder, die goldenen 2 Correctives für Schulterdrücken und Nackendrücken. Macht es Sinn, dass wir vielleicht auch nochmal Weaklinks bei Grundübungen durchsprechen? Dann könnten wir die Grundübungen vielleicht danach, wenn wir das irgendwann durch haben, nochmal durchgehen. Was sind die häufigsten Weaklinks? Und mit welchen Trainingsinterventionen können wir den quasi gegensteuern? Ja, also zum Beispiel Klassiker, Bankdrücken, Leute, die bouncen, weil sie im unteren Teil keine Kraft haben. Macht das Sinn, dann würde ich das jetzt aufnehmen für die Zukunft.
Ja, sehr gute Idee.
Gut. Danke, Wolfo. Okay, schieß los. Nackendrücken, Schulterdrücken, was sind die 2 goldenen Clues oder was ist das, was am häufigsten falsch gemacht wird?
Nackendrücken, die Wiederholung beginnt und endet mit der Langhantel auf dem oberen Trapez. Punkt Nummer 2, am obersten Punkt muss der Ellbogen komplett gestreckt werden. So simpel.
Und deswegen kann man die Übung ja auch standardisieren, weil eigentlich nicht viel falsch zu machen ist. Ne?
Genau.
Was würdest du empfehlen zur Griffbreite?
So eng wie möglich. Je enger die Griffbreite, desto besser muss deine Mobilität sein und desto länger der Weg und desto länger auch der Weg, dass das Schulterblatt rotiert. Je breiter du greifst, desto kürzer der Weg, desto kürzer die Rotation des Schulterblatts.
Wenn ich jetzt über die Übung nachdenke, würde ich tendenziell sagen, je enger ich greife, desto, oh fuck, das ist spannend. Ich bin gespannt, was du sagst. Von der Idee her, je enger ich greife, desto mehr arbeitet wahrscheinlich Trizeps, das ja ein stärkerer Muskel ist und sogar synergistisch auch noch der vordere Deltoideus. Das heißt, von der Grundidee, von der Theorie würde ich sagen, je enger ich greifen kann, desto mehr Kraft kann ich entwickeln. Aber von meinem theoretischen Empfinden würde ich sagen, so ein Mittelding, also so ein medium-breiter Griff wird wahrscheinlich am meisten Kraft entwickeln, oder?
Ist ähnlich wie beim Bankdrücken. Wenn wir davon ausgehen, dass du alle 3 Griffe, einen Schulterbreiten, einen mittleren und einen breiten, trainierst, wirst du mit höherer Wahrscheinlichkeit beim Breiten mit Abstand am meisten Gewicht verwenden können, denn du hast mit Abstand den kürzesten Weg. Also der Breite hat, je nachdem wie deine Arme ausgelegt sind in Relation zu deinen Schlüsselbeinen, ist der breite Griff fast die Hälfte vom Weg wie ein enger Griff. Und beim Breiten brauchst du natürlich auch deutlich weniger Mobilität als beim Engen.
Okay, aber damit haben wir dann eigentlich auch Nackendrücken schon durch.
Genau, das sind die 2 Punkte. Beim Nackendrücken, der Weg der Langhantel sollte nahezu vertikal sein. Was auch ein guter Punkt ist im Vergleich zum Frontrücken. Frontrücken, ähnliches Spiel. Jede Wiederholung beginnt und endet auf den Schlüsselbeinen. Und zweitens am obersten Punkt Ellbogen komplett strecken. Und der große Unterschied zwischen den beiden Übungen ist hier beim Nackendrücken machst du einen Halbkreis, der in eine Gerade endet. Das Ziel ist, in einem Halbkreis um den Kopf rumzudrücken, die Langhantel direkt über die Mitte des Kopfes zu bringen und von da die Langhantel gerade in die Position mit gestreckten Ellbogen zu bringen.
Perfekt. Also ich sage meinen Kunden auch mal über den Scheitel, weil die meisten Leute haben die Tendenz, ein bisschen nach vorne zu drücken. Ne? Die machen dann eher so eine Gerade, die am Kinn oder der Nase vorbeigeht und drücken dann so ein bisschen nach vorne. Und dann, das siehst du dann auch, wenn du die Gewichtsverlagerung und Gewichtsverteilung auf den Füßen anguckst, da ist immer die Tendenz, so einen kleinen Corrective-Schritt nach vorne zu machen, weil das Gewicht natürlich nicht über dem Körperschwerpunkt zentriert über dem Scheitel steht, sondern immer so ein bisschen eher Richtung Stirn. Was gibt es noch für Correctives?
Ja, das wären also Punkt Nummer 1, vom Schlüsselbein weg. Punkt Nummer 2, über Kopf komplett strecken und dann eben die Langhantelkurve sollte Halbkreis in der Gerade sein.
Ja. Was sagst du zu dem Thema Strict Press versus so ein bisschen aus den Knien mithelfen?
Die Push Press ist eine eigene Übung. Also Push Press ist quasi, du drückst oder zuerst streckst du explosiv die Hüfte. Diese explosive Bewegung bewegt das Gewicht etwa 2/3 des Bewegungsradius und oben drückst du dann nur den Rest mit den Ellbogen durch. Ist eine gute Übung, ist natürlich prozentual bei weitem nicht so viel Oberkörper. Eine Push-Press ist eigentlich mehr eine Ganzkörperübung mit Fokus auf die Beine. Denn die Hauptkraftentwicklung bei einer Push-Press kommt aus der Hüfte, nicht aus dem Schultergürtel. Das Ganze extrem dazu, wenn du einen Schritt noch weiter gehst, ist Stoßen, wo du quasi das komplette Gewicht aus der Hüfte beschleunigst und dann quasi in der obersten Position das Gewicht catchst mit gestreckten Ellbogen, sodass quasi aktiv die Ellbogenstreckung gar nicht groß mitarbeitet. Ja. Also Push-Press geht auch, verwende ich gerne, vor allem mit Sportlern, mit Powersportarten, Explosivkraftsportarten, die näher am Wettkampf, wo du dann quasi eine Ganzkörperübung hast, die mit der Beschleunigung aus der Hüfte arbeitet, aber gleichzeitig natürlich auch noch schön diese Überkopfmobilität, Stabilität mit integriert.
Ja, perfekt. Verstehe ich. Wunderbar. Cool. Ich würde sagen, Schulterdrücken ist sogar dann abgehakt. Ne?
Ja.
Wenn ihr Fragen zu den Themen habt, ihr könnt uns auch immer auf Instagram schreiben. Wir nehmen auch Themenvorschläge und so immer ganz gerne auf. Jetzt ist noch eine organisatorische Sache, Wolfgang. Home Gym. Was und wie machen wir das?
Was in Home Gym rein muss?
Nee, wir hatten doch den Wettbewerb gestartet, die besten Home Gyms. Ja. Haben dich da Zuschriften erreicht? Also mich haben unfassbare Zuschriften erreicht. Ich habe jetzt mal 5 Home Gyms habe ich jetzt, oder ich habe mir die Nutzer aufgeschrieben, die mir das geschrieben haben. Wie sollen wir verfahren? Was schlägst du vor? Sollen wir das du hattest die Idee, über den TWUP Instagram-Account zu machen. Wie können wir das machen?
Was ich sagen würde, entweder wir reduzieren die ganze Vorauswahl auf 3 oder wir fügen noch ein weiteres Home Gym hinzu, sodass es 6 sind. Denn bei Instagram sind 3 Bilder in einer Reihe, dann haben wir 3 komplette Reihen, wenn wir 6 machen, oder 2 komplette Reihen, wenn wir 6 machen, oder eine komplette Reihe, wenn wir 3 haben. Und dann schreiben wir jetzt diese Woche die Nutzer jeweils an, dass sie unser Okay geben, dann würden wir einfach auf dem Instagram-Kanal jeweils Bilder von diesen Gyms posten. Das heißt, ein Post ist ein Gym und kurz drunter den Nutzernamen und dann können die Hörer abstimmen. Ich würde sagen, wir lassen einfach die Abstimmung 2 Wochen laufen. Ein Kommentar ist eine Stimme. Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt das Ding.
Ja. Wolfgang, böse Zungen würden behaupten, das ist Farming, ja. Nee, aber finde ich super, ist perfekt. Also ein Kommentar finde ich auch besser als ein Like. Ja, Likes sind auch cool, aber ein Kommentar ist ein Vote und das finde ich super. Was machen wir jetzt mit asiatischen Bot-Kommentaren, die sagen, setz dich auf mein feuchtes Gesicht? Die zählen wir nicht, oder?
Nein.
Okay. Also sollten übermäßig viele Bots kommen, dann zählt das nicht.
Gerne bei den Kommentaren nicht irgendwie sowas, schönes Bild, folgt mir, sondern irgendwas, wo man dann schon erkennt, dass es ein tatsächlicher Kommentar ist. Also für den Fall, dass eines der 6 Bilder irgendwie 80 Bot-Kommentare hat.
Ich finde dieses Bot-Battle finde ich immer ganz spannend. Man sieht dann immer, Instagram hat es wieder im Griff, alle Bots sind weg, kein Bot schreibt dich an, Kommentare und so sind weg. Und dann sind diese Entwickler oder die Leute, die damit arbeiten, irgendwie so findig, dass sie dann doch immer wieder eine Lösung finden. Und dann einen Monat, zwei oder drei, kommt dann wieder eine Welle an Bots, die dich irgendwie anschreiben. Ich würde da gerne mal mit irgendwie verantwortlich reden. Ich finde das ganz spannend, das Thema eigentlich.
Ja.
Habe ich ihm erzählt von meinem alten Mitbewohner, Carlos Garcia, dem, dem mexikanischen Erasmus-Studenten, der ein halbes Jahr mit mir zusammen gewohnt hat. Der hat sein PhD in Internet Security gemacht. Okay. Und der war wirklich unfassbar. Der hat sich, ich habe in der Küche gekocht, also das ist eigentlich auch unfassbar. Und da habe ich gemeint, hier Carlos, kannst du dich eigentlich auf meinen Computer einhacken? Sagt er, ja. Sag ich, mach mal. Und ohne, dass er mir irgendwie einen Trojaner oder so geschickt hat, ne? Also das ist ja, dann geht's ja. Sondern nur über das Router, whatever, keine Ahnung wie, halbe Stunde später sagt er, ja, ich bin drin, guck hier, ich könnte jetzt hier deine Computer, deine Festplatte auslesen, ich könnte deine Passwörter sniffen, ich könnte das und das und das machen. Also ein unfassbarer Typ. Und vielleicht noch eine kleine Zeitgeschichte. Interessiert es dich?
Sehr.
Ja. Der hatte damals eine Firma gegründet, die hieß Code and Conquer und war in Anlehnung an das Computerspiel Command and Conquer.
Großartig.
Und zwar hast du mit Code and Conquer programmieren gelernt, indem du gespielt hast. Du hast also quasi ein Spiel gehabt, wo du durch Programmieren gespielt hast und hast dadurch programmieren gelernt. Und das hat er auch an diverse Hochschulen, Universitäten, ich glaube sogar große, namhafte amerikanische Universitäten verkauft. Und er hat damals dieses Spiel selber kodiert, hat aber Freelancer angestellt mit, also Designer und sonst was. So, die haben auf Freelancer-Basis gearbeitet. Und wie hat er die damals bezahlt? Mit Bitcoins. Und now I got your attention.
Ja.
Und dann habe ich ihn, wir haben viel geredet, also ich mochte ihn und wir haben uns gut verstanden. Und dann hat er, das war 2013. Und 2013 hat er mir dann gesagt so, Thomas, the next big thing in business is going to be crypto. 500 Euro, steck sie in Bitcoins. Und dann habe ich das damals versucht mit einem Kumpel, mit Chris, der jetzt hier unser neues Podcast-Logo grafisch bearbeitet. Wir haben, einer meiner besten Freunde, wir haben dann zusammen versucht, uns bei Bitstamp anzumelden. Und wir wollten 500 Euro in Bitcoins investieren. Und es hat nicht geklappt, weil du musst zur Verifizierung deines Bitstamp-Accounts irgendwie dein Konto geschwärzt, einen Kontoauszug schicken, um zu zeigen, dass du ein legales Konto hast. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Wir haben es zwei Tage probiert und haben dann gesagt, ey, Schicksal, soll halt nicht sein. Hätten wir damals diese 500 Euro investiert, wären, ich weiß es nicht, ich glaube 80 bis 100.000 Euro rausgeworden. Ne? Das ist so mein rotes Tuch mit Bitcoins. Ne? Und Carlos ist dann sogar in Darmstadt geblieben und ich habe ihn Jahre später an der Bushaltestelle getroffen. Abends nach dem Feiern stand er dann da und da haben wir uns Jahre nicht gesehen und haben uns gegrüßt und gefreut und haben uns umarmt und da war dann schon der große Bitcoin-Boom, war schon rum und dann habe ich gesagt, wir haben es nachts, weißt du, wie es ist und irgendwann angetrunken, sage ich dann so, ey Carlos, Bitcoins, es ist explodiert. Und er so, ja, habe ich dir gesagt, hast du investiert? Und ich so, nee, hat nicht geklappt. Aber du musst doch reich sein. Und sagt er, ja, ich bin reich. Der hatte damals unendlich viele Bitcoins. Und wirklich, das ist, dieses Gespräch war so, du musst doch reich sein. Er so, ja, ich bin reich. Das fand ich so gut. Ich weiß nicht, ob durch den Zuhörer oder dich das jetzt abholt, aber ein richtig geiler Typ. Und ich freue mich sehr, dass unsere Lebenswege sich gekreuzt haben, wie ich mich auch freue, dass unsere Lebenswege, Wolfgang, sich gekreuzt haben. Eine unglaubliche Bereicherung und viele gute Geschichten mit Carlos.
Ist lustig. Hast du gesehen, dass ich diese Woche diese RFID E-Shield-Karte gepostet habe?
Nee.
Hast du nicht gesehen?
Habe ich nicht gesehen.
Schicke ich dir eine? Wird auch bald noch gepostet. Jeder, der über 100 Euro.
Ah, doch, na klar. Logisch. Ach, genau, ja. Die zur Verhinderung, dass man Karten auslesen kann. Genau. So, ne?
Kartenausweise. Ist sehr sortimentsfremd. Also hat eigentlich nichts zu tun damit, was ich mache. Habe ich letztes Jahr ein bisschen Einblick bekommen. Fand ich super spannend. Habe ich gedacht, komm, machst du. Das war eine lustige Sache. Jeder, der über 100 Euro im Shop bestellt, packen wir eine dazu, solange der Vorrat reicht. Und zwar bin ich draufgekommen über an einen Kunden von mir, der viel in China ist. Shoutout an Gevo, wenn er das hört. Und der kam und hatte so einen Kartenclip. Und da waren dann so zwei so Titanscheiben. Da habe ich ihn gefragt, ne, cool, Kartenclip. Und er hat gesagt, ja, ja, ist auch blockt, diese RFID, NFC, so Nahfeldkommunikation, dass du die Karten nicht auslesen kannst. Und ich so, wie bitte? Karten auslesen? Er hat gemeint, ja, ja, ist relativ easy. Habe ich mich danach mit auseinandergesetzt. Wenn ich eine App auf dem Telefon habe und so eine Spezialantenne, dann kann ich an dir vorbeilaufen. Ich habe deine 16-stellige Kreditkartennummer, ich habe das Ablaufdatum und ich habe alle deine letzten Transaktionen.
Ja. Was meine, alle meine letzten?
Transaktionen.
Das heißt, ach, Transaktionen, genau, okay.
Ich sehe, ja, wie viel, was, wann und wo oder wo du eingekauft hast und damit wahrscheinlich auch was. Das heißt, ich habe kompletten Einblick in deine Kreditkarten und natürlich habe deine ganzen Daten für entsprechende Probleme und ich habe dann relativ zügig danach mehrfach so Punkte mitgekriegt von so Kreditkartendatenmissbrauch, jetzt unabhängig davon, dass du auch die neueren Ausweise alle auslesen kannst. Und dann hatte ich das so ein bisschen im Kopf, habe da ein bisschen so recherchiert und dann durch Zufall kam ich drauf, hat jemand, ne, mir so, hier, guck mal, so Karten, ist so groß wie eine Kreditkarte, ganz einfach in dein Geldbeutel reinmachen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, das musst du machen. Das ist wird mit Sicherheit noch ein größeres Ding, denn wenn das jetzt in China schon so ein Riesenthema ist, dann wird das bei uns auch irgendwann anfangen. Und es, du kannst ja irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder irgendwo in der Stadt, wenn du jetzt hier, Stuttgart hat die Königstraße, das ist die längste Einkaufsstraße Europas, die verkehrsberuhigt ist, da läufst du, wusstest du, dass die erste Fußgängerzone der Welt in Stuttgart war?
Hm. Nein.
Ja. Und auch der erste Autotunnel der Welt war in Stuttgart. Und zwar der Tunnel, der direkt um die Ecke vom YPSI ist. Das war der erste Autotunnel der Welt.
Wenn wir von Fun Facts sind, ich habe vorhin noch überlegt, ob ich interveniere, als du gesagt hast, dass dieses Schulterdrücken von dem Kraft-Dreikampf vor 40 Jahren weggenommen wurde. Vor circa 40 Jahren hat man auch verboten, im OP zu rauchen. Wusstest du, dass man im OP rauchen durfte?
Großartig. Nein, das wusste ich nicht, aber...
Ja. Weil Asche ist steril, Asche löst keine Entzündung aus und deswegen ist es auch kein Problem, sollte irgendwie eine offene Wunde oder so mit Asche kontaminiert werden, ist kein Problem. Fand ich auch immer einen ganz lustigen Funfact.
Wunderbar.
Und bist du durch mit dem Thema, ja, mit der Karte?
Und dann kam ich eben, okay, auf die Idee, machen wir. Und dann habe ich so kurz
geiles
überlegt.
Geiles Produkt.
Genau. Und da steht es halt vorne drauf. Ich dachte, komm, ein bisschen Nutzen und irgendwo Identifizierung brauchst. Steht drauf, starte deinen Tag mit Salzlimettenwasser. Ja, und hinten drauf steht, was es ist.
Mega gut.
Kreditkarte rein, 2,5 Zentimeter Umkreis. Das heißt, wenn du die Kreditkartengröße zu den anderen Karten, ob du jetzt einen Kartenclip hast oder einen Geldbeutel oder ob du so in der Tasche trägst, einfach dazu packen und dann ist es geschützt vor dem Auslesen.
Ich hab noch eine kleine Schmankerl-Geschichte für dich. Und zwar, ich habe einen neuen Personalausweis beantragt, ne?
Okay.
So, dann bin ich hin, habe den beantragt, habe meinen Reisepass mitgenommen, um mich auszuweisen, habe den beantragt und die Damen waren auch ganz nett. Und in Darmstadt muss ich sagen, durch Corona viel mehr Struktur in der Terminierung und Organisation, fantastisch. Liebe Grüße ans Stadtbüro, das ist wirklich on point. Wenn dein Termin um 11.30 Uhr ist, sitzt du um 11.30 Uhr da, Beste. Gut, alles beantragt. Dann wurde ich aufgefordert, den Pass abzuholen. Und ich hatte irgendwie Mittagspause, ich hatte viel Stress, bin von der Praxis direkt ins Stadtbüro. Du lachst schon. Und kannst du dir vorstellen, was passiert, ja, ist? Ja, okay. Ich gehe rein und sage dann, schönen guten Tag, Thomas Abrech hier. Ich würde gerne meinen Personalausweis abholen. Sagt die Dame, dann bräuchte ich mal bitte Ihren Reisepass. dann sage ich so, gute Frau, es tut mir leid, ich habe keinen Reisepass dabei. Ich wusste nicht, dass ich einen brauche. Sagt sie, naja, ich muss ihr identifizieren können. Da habe ich gesagt, aber ich hole ja meinen Personalausweis ab, mit dem weise ich mich doch aus. Also ich weiß nicht, wie ich mich, also du verstehst ja den Punkt. Ja. Ich so, gute Frau, wenn ich jetzt den Ausweis nehme, verlasse das Gebäude und die Polizei macht eine Personenkontrolle, werde ich Ihnen diesen Ausweis zeigen, um mich auszuweisen? Also wieso muss ich mich ausweisen, um meinen Ausweis abzuholen? Das macht keinen Sinn. Da ist ein Foto drauf, meine Größe. So, das kann ich Ihnen jetzt so nicht geben, Herr Armbrecht. Also. Wolfgang, ich bin fast gescheitert, weil Termine sind rar beim Stadtbüro. Das heißt, ich hätte gehen müssen, neuen Termin vereinbaren müssen, den es fast nicht gibt. Also wirklich absurd. Und dann habe ich mit der hin und her. Und dann habe ich wirklich so, gute Frau, bitte. Und dann, also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ich sage es jetzt einfach. Da hat sie wirklich eine Ausnahme gemacht. Also nicht, dass die Frau da jetzt irgendwie in berufliche Schwierigkeiten kommt. Aber sie hat mir dann, weil ich ihr wirklich hoch und heilig versprochen habe, dass ich das wirklich bin, hat sie mir dann einen Ausweis gegeben.
Ja. Großartig.
Gut, oder?
Gute Geschichte.
Wolfgang.
Thomas.
Wir sind durch. Ich bin sehr froh mit der neuen Weaklings-Kategorie, die wir dann irgendwann bald starten. Schulterdrücken haben wir durch und ich habe noch zwei Übungen für die nächsten zwei Folgen, die ich gerne mit dir mit den goldenen Themen besprechen würde. Dann Home Gym, liebe Zuhörer, wir haben es geklärt. Ja, bitte die Home Gym-Anfragen nochmal ans TWUP, sodass es gespeichert werden kann. Ich würde vorschlagen, Wolfgang, 2 bis 3 Fotos, weil es gibt auch wirklich große Home-Gyms, wo mehrere Fotos notwendig sind, 2 bis 3 Fotos und ein Video, dass man vielleicht nochmal ein Video hat, dass die Leute wirklich einen guten Eindruck bekommen. 2, 3 Fotos und ein Video von dem Gym, wir bereiten es auf und dann wird es gepostet und dann geben wir nochmal bekannt, ab wann, 2 Wochen, wie Wolfgang gesagt hat.
Das heißt, jeder, der dann in der Vorauswahl ist, kriegt eine Nachricht von dir.
Genau.
Nochmal den Hinweis und dann das nochmal zusammengefasst schicken und dann, genau, wenn diese Folge rauskommt, sind diese Fotos und Videos schon auf dem Instagram-Kanal und dann lassen wir das Ganze 2 Wochen offen zum Abstimmen. Ein Kommentar ist ein Vote. Für den Fall, dass jemand auf die Idee kommt, mit dem gleichen Account 10-mal zu kommentieren, ein Kommentar von einem Account ist eine Vote. Ist ein Vote. Das heißt, mehrere Kommentare vom gleichen Account zählen nicht. Logischerweise.
Sehr gut. Dann nächste Woche erwarten euch 5 Fragen. Wenn ihr auch Anregungen für meine 5 kreativen Fragen an Wolfgang habt, auch gerne über die Insta-DMs an mich. Ja. Ich habe viel Content für Raps Decoded bekommen. Diese Kategorie kann auch bald mal wieder auferlebt werden. Dann die Krafttrainingshinweise der Physioschule Oldenburg, liebe Freunde. Die kommen auf jeden Fall auch noch.
Und setz noch einen Punkt auf deine Liste, den wollte ich nämlich heute ansprechen, ist hypertone Muskulatur und Ermüdung. Das wäre ein sehr, sehr guter Punkt.
Stimmt.
Wir können es ja schon mal sagen. Ich habe einen Sportler, mit dem ich arbeite, zu dir geschickt. Wir können jetzt nicht sagen, wer das ist, Namen und so, aber sagen wir so, er gehört in seinem Sport zur Weltelite. Und da kam ein hochinteressanter Punkt raus. Und diesen Punkt aufzugreifen und grundsätzliches Thema hypertone Muskulatur und Ermüdung zu besprechen, fände ich sehr schön, einfach nur um den Punkt zu machen, dass ein zu schnell ermüdeter Muskel nicht zwingend ein untertrainierter oder untrainierter Muskel ist. Also zu schnelle Ermüdung ist nicht zwingend zu wenig Training.
Ja. Super. Wolfgang, ey, hammerharte Folge. Wirklich, die war schön zwischen fachlich und auch sexy. Ein paar Anekdoten, ne? ein paar dreckige Anspielungen unter der Gürtellinie. Da freut sich dein Freund wieder.
War mir eine Freude.
Und, ach, weil du hier noch eine persönliche Frage habe ich noch. Wegen der Kumpel, der dir das gesagt hat, mit dem Karten auslesen, ne?
Mhm.
Den vielleicht nochmal fragen, was leichter ist. Karten auslesen oder eine Teststation aufmachen. Irgendwas, wo wir bei Reibach machen. Fragst du nochmal nach, reichst du dann bis nächste Woche nach, ja?
Warte mal, wir lesen Karten aus in der Teststation.
Ja, geil.
Man muss weiterdenken, oder?
Ja, deswegen bist du auch der erfolgreiche Geschäftsmann und nicht der kleine Master Müller. Wolfgang, ich wünsche dir eine schöne Woche.
War mir eine Freude.
Bis dann.
Gute Woche. Ciao.